Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Nana Brink, schön, dass Sie uns zuhören. Seit Anfang der Woche hat sich ja unser Programm geändert. Das haben Sie natürlich mitbekommen. Es hat sich geändert, weil die gewohnten Sendestrecken nicht mehr ganz so leicht ausfindig zu machen sind. Aber sie sind natürlich da, nur hört es sich vielleicht bisweilen ein wenig anders an. Und die Inhalte, vor allem die Informationen, die wir Ihnen immer und jederzeit geben wollen, die sind natürlich auch da und natürlich wollen wir sie auch unterhalten und begreifen, was da eigentlich in einer unglaublichen Geschwindigkeit passiert. Dazu haben wir uns heute hier in der nächsten Stunde Knut Bergmann eingeladen. Er ist bei mir zu Gast, Publizist, Politikwissenschaftler und Weinkenner. Aber bevor wir zu den schönen Dingen kommen, werfen wir erstmal einen Blick auf die Wirtschaft. Viele Experten erwarten hier eine Situation, die schlimmer sein könnte als in der Finanzkrise 2008. Knut Bergmann ist mein Gast in dieser Stunde, Politikwissenschaftler, Publizist am Institut der Deutschen Wirtschaft. Er leitet dort die Kommunikationsabteilung und das Berliner Büro. Schönen guten Tag, ich grüße Sie, Herr Bergmann.
Hallo, Frau Brink.
Sie sitzen nicht live wie sonst hier bei uns im Studio, sondern wo sitzen Sie, Herr Bergmann? Wo erwischen wir Sie jetzt?
Ich sitze dort, wie die meisten Kolleginnen und Kollegen von mir und wahrscheinlich auch sonst ganz viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland im Homeoffice. Und das auch schon seit anderthalb Wochen.
Mhm. Damit wir Sie ein bisschen besser hören, vielleicht können Sie den Regler noch ein bisschen nach oben schieben. Sie kommen nämlich ein bisschen leise bei uns an. Das ist so die Sachen, die man dann immer wieder einstellt. Genau, schon viel besser, wenn man sich nicht sieht, sondern auf die Technik angewiesen ist. Wir wollen jetzt sprechen über wirtschaftliche Aspekte dieser Krise. Die Bundesregierung hat ja gestern ein beispielloses Nothilfepaket für die Wirtschaft durch den Bundestag gebracht. Morgen ist es dann noch im Bundesrat. Die USA schnüren ein gigantisches Paket, wie auch viele andere EU-Staaten. Die US-Notenbank FED und auch die Europäische Zentralbank, ja, man kann eigentlich sagen, sie öffnen die Geldschleuse. Warum? Um eine drohende Rezession, also um eine Flaute in der Wirtschaft oder einen Stillstand zu verhindern. Macht Ihnen diese Geldflut Angst, Sorge?
Mir würde viel mehr Sorge bereiten, wenn diese Geldflut jetzt nicht käme. Also wir sind konfrontiert mit einer wirklich beispiellosen Krise. Sie haben das ja auch vorhin in der Anmoderation der Sendung schon gesagt, den Vergleich mit der Finanzkrise 2008, 2009. Die ist in vergleichsweise einfach zu bewältigen gewesen, weil es da viel weniger Akteure gab, die man adressieren musste. Also wenn man sich da nochmal dran zurückerinnert, wir haben 2008, 2009 das Problem mit den Banken gehabt. Dann gab es einen großen ideologischen Streit darüber, ob man jetzt Banken retten soll. Aber es waren letztlich weniger Akteure, die ziemlich übersichtlich waren, die man da adressieren musste. Und indem man dann die Banken mit Geld geflutet hat, hat man es auch geschafft, das Überschwappen dieser Krise in die Realwirtschaft weitestgehend zu verhindern. Und wir haben es jetzt nicht mit einer Bankenkrise zu tun, sondern mit ganz vielfältigen kleinen Akteuren, angefangen bei Solo-Selbstständigen, bei kleinen Unternehmen, bei Arbeitnehmern, die möglicherweise ihre Miete nicht mehr bezahlen können, die jetzt in Kurzarbeit gehen, dergleichen mehr. Und das zielgenau zu machen, ist deutlich schwieriger. Damit ist jetzt über die Kosten noch gar nichts gesagt und welche Auswirkungen das im Einzelnen haben wird. Aber eben die Akteure jeweils dann auch zielgerichtet zu adressieren, ist deutlich schwieriger dieses Mal.
Wollen wir eigentlich mal bei uns Normalbürgern irgendwie anfangen? Wir wissen, es sind ja große Rettungsschirme auch für Unternehmen aufgespannt worden. Aber Rezession bedeutet ja unter anderem auch, dass die Menschen weniger verdienen. Also in Tarifverhandlungen zum Beispiel wird es vielleicht keine Lohnsteigerung mehr geben. Vielleicht mal ausgenommen beim Pflegepersonal oder bei dem Personal an den Supermarktkassen. Ist das das eigentliche Gefährliche?
Ich glaube nicht, dass das wirklich das Gefährliche ist. Also natürlich, wenn Sie sagen, lassen Sie uns mal beim Portemonnaie der Arbeitnehmer anfangen. Das Problem ist natürlich erstmal, das sind ja alles Beschäftigte und die arbeiten bei Unternehmen. Und die Frage ist, welche Unternehmen wird es nach dieser Krise noch wie geben und mit welcher Liquidität? Da hängen halt dann tatsächlich Existenzen dran. Natürlich ist es ein Problem, wenn die Menschen jetzt weniger Geld im Portemonnaie haben. Wir haben jetzt natürlich mit einer breiten Konsumkrise zu tun. Also der Einzelhandel liegt völlig da nieder, mit Ausnahme von Lebensmitteln und Klopapier, wenn ich das etwas despektierlich sagen darf. Und natürlich ist es dann problematisch, wenn die Menschen schlichtweg kein Geld mehr zum Konsumieren haben. Es ist ja generell so, und das kann man vielleicht vom Einzelnen wie auch an das ganz Große hochziehen. Ludwig Erhard hat mal gesagt, dass Wirtschaft zur Hälfte Psychologie ist. Und wir ist die Frage nach Erwartungen, und zwar für den Einzelnen wie auch für Unternehmen, in was investiere ich, inwieweit bin ich bereit zu konsumieren. Und da haben wir es natürlich schon jetzt mit einer ganzen Reihe von Ausgaben zu tun, die sich dann auch nicht mehr einfach nachholen lassen. Also Sie können halt, wenn Sie jetzt 2 Monate lang beispielsweise nicht zum Friseur gehen können, weil die Friseurgeschäfte geschlossen sind, oder nicht in ein Restaurant gehen können, weil die Restaurants geschlossen sind. Das ist ja kein Konsum, den Sie wirklich nachholen können. Sie lassen sich dann trotzdem nur einmal die Haare schneiden. Und in der Tat, daraus entstehen eine ganze Menge von Problemen.
Droht nicht auch irgendwann eine Inflation? Das ist das, was man nach der Rezession ja auch fürchtet. Also Güter werden knapp, sie werden dann ja auch teurer und man bekommt dann sozusagen weniger für den Euro?
Das ist eine Frage, die Ihnen vermutlich selbst die größten Experten momentan gar nicht beantworten können. Also wenn man auch da nochmal zurückdenkt an die Bankenkrise vor 10 Jahren und dann auch die Euro-Krise und das Handeln der Europäischen Zentralbank, wo ja auch es eine ganze Reihe von Prognosen gab, dass wir also eine hohe Inflation erleben würden, also indem dann die Europäische Zentralbank die Märkte mit Geld geflutet hat. Das ist ja nicht passiert. Und da gibt es ein paar Antworten drauf, ein paar Theorien zu, warum das nicht passiert ist. Aber ich wage mich da ehrlich gesagt nicht an eine Prognose, was diesmal passieren wird. Und vielleicht ist es auch so, dass die Lage momentan so ernst ist und wir momentan mit so vielen Problemen konfrontiert sind, die auch wirklich direkt jetzt vor der eigenen Haustür im wahrsten Sinne des Wortes beginnen, dass die Frage nach einer möglicherweise irgendwann entstehenden Inflation momentan schlichtweg keine Priorität hat. Und dann vielleicht auch einfach, um da mal diesen Begriff der Bundeskanzlerin zu gebrauchen, den sie nicht mehr mittlerweile gebraucht, eben das ist dann vielleicht auch alternativlos.
Ja, ich fand das so sympathisch, als Sie eben so gezögert haben, auch zur Antwort nach dem Motto irgendwie, das sind solche Fragen, die jetzt einfach vielleicht auch gar nicht Zeit für eine Beantwortung ist, aber die wir natürlich Journalisten, wie wir sind, trotzdem immer im Kopf haben. Herr Bergmann, vielen Dank soweit. Erstmal, wir werden uns gleich noch auch noch natürlich, was mit Corona zu tun hat, damit beschäftigen, nämlich mit einer Pressekonferenz, die Bundesforschungsministerin gerade hält. Ich weiß nicht, ob sie schon zu Ende gegangen ist und das ist auch interessant, nochmal drauf zu gucken. Soweit, bleiben Sie einfach dran. Die Pressekonferenzen, die finden ja dieser Tage im Stundentakt, also gefühlt zumindest, statt. Eine ganz wichtige heute, die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek zusammen mit dem Chef-Virologen der Charité Christian Drosten und meine Kollegin Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio hat das natürlich beobachtet. Frau Hamberger, was war der Fokus? Worum ging es diesmal? Natürlich um Corona, aber was speziell?
Genau, es ging um ein Forschungsnetzwerk, das gegründet werden soll zur Behandlung von Corona. Und da hat die Forschungsministerin das vorgestellt, eben zusammen mit Christian Drosten, aber auch mit dem Chef der Charité, Hajo Krömer. Und es geht darum, dass ein Netzwerk vor allem zwischen den 37 Unikliniken gebildet werden soll, um Forschung und Arbeit an den Patienten direkt zusammenzubringen, um schnell vorwärts zu kommen, um möglicherweise auch schneller einen Impfstoff zu finden, schneller Maßnahmen zu finden, wie man auch Patienten individuell behandeln kann. Was noch nicht klar ist, wie viele Unikliniken dabei sein werden. Es hieß heute, es gibt ein sehr großes Interesse daran. Klar ist eben bislang nur die Charité ist dabei, aber es werden sicher auch andere folgen. Insgesamt soll diese Forschungsbündnis gefördert werden mit 150 Millionen Euro aus dem Forschungsministerium, 100 Millionen Euro in diesem Jahr, 50 Millionen Euro im kommenden Jahr. Und um das Geld soll es, wie es manchmal in der Wissenschaft üblich ist, beziehungsweise nicht üblich ist, keinen Wettbewerb geben, sondern das Geld soll eingesetzt werden, wo es notwendig ist. Es gibt auch so eine Art Fahrplan. Zunächst soll es eine Art Taskforce geben. Da sind dann die Unikliniken dabei, auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Das Ganze soll vom Robert-Koch-Institut aufgebaut werden. Auch das Gesundheitsministerium und das Forschungsministerium sind in dieser Taskforce mit dabei. Dann will man auch die Maßnahmenpläne der Kliniken zusammenführen, gucken, wo kann man vielleicht von anderen lernen, was kann man besser machen. Und es soll auch Daten erhoben werden von den Covid-19-Patienten und zusammengeführt werden in eine Datenbank, sodass man wirklich sagen kann, wie können wir damit umgehen, wo haben wir bestimmte Muster, also dass alle darauf zugreifen können.
Herzlichen Dank erstmal soweit für die Information. Vielleicht dann nochmal später eine Nachfrage. Erstmal Knut Bergmann, unser Gast hier, Politikwissenschaftler und Publizist und natürlich auch, so wie wir alle, jemand, der ja natürlich auch darauf guckt, wann endlich werden die ersten Impfstoffe gefunden, wann endlich werden die Testergebnisse vereinfacht. Wenn ich das jetzt so höre, was meine Kollegin Katharina Hamberger ja berichtet, hat man das Gefühl, man ist gut aufgehoben in diesem medizinischen System. Die sind wirklich ganz vorne mit dabei?
Auch hier, das ist eine Frage, die müssen wirklich Experten beurteilen. Da komme ich dann so mit Laienverstand vom Spielfeldrand, habe natürlich jetzt wahnsinnig viel über Viren gelernt. Ich glaube aber,
also das geht uns doch allen so.
Ja, also ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, dieses Video, wo Jürgen Klopp, der Trainer vom FC Liverpool, gefragt worden ist vor ein paar Wochen auf einer Pressekonferenz so zu Beginn der Corona-Pandemie, was ihm dazu einfiel. Und dann hat er gesagt, also er sehe jetzt keinen Grund, warum man einen Football-Manager nach sowas befragen sollte. Er hätte halt ein Käppi auf und sei schlecht rasiert, aber das sei seine einzige Kompetenz, die er da einbringen könnte. Insofern, ich bin da ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube aber, dass Herr Drosten, also der Name Drosten in dem Zusammenhang ein wirklich schönes Beispiel ist, weil Herr Drosten hat ja auch vor einigen Jahren an der Entdeckung des SARS-Coronavirus gearbeitet und ist da an der Entdeckung und Entschlüsselung mit beteiligt gewesen und hat damals, da war er, glaube ich, Postdoktorand an der Universität Bonn, dann eben seine ganzen Daten freigestellt, damit eben Kollegen weltweit möglichst schnell daran arbeiten können, dass man da möglichst schnell zu einem Impfstoff kommt. Und hat eben nicht, ist also nicht auf seinem Datenschatz sitzen geblieben und hat versucht, da eben möglichst hochrangig erstmal draus zu publizieren. Das ist dann so einer Krisensituation angemessen. Ich persönlich fühle mich gut aufgehoben momentan. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ganz viel über Viren gelernt. Mir vermitteln diese Experten auch ein hohes Maß an Sicherheit und auch durchaus damit, dass sie sich ab und zu dann mal korrigieren. Also es gab ja beispielsweise die Diskussion darum, Schulschließungen ja, nein. Und das zuerst eben, ich glaube, das ist auch Herr Drosten gewesen, gesagt hat, nee, brauchen wir nicht und dann sich aber korrigiert hat. Das ist das eine. Und das andere ist, was mir ganz gut gefällt, wenn ich auf die politische Seite gucke, dass ich schon den Eindruck habe, dass die Politik momentan anders Expertenrat annimmt, als das in früheren Zeiten der Fall gewesen ist. Das mag in der Medizin immer selbstverständlich sein. Mit dem ökonomischen Ratschluss, das wird zum Teil dann immer nur etwas lächelnd zur Kenntnis genommen. Aber das hat sich eben rapide geändert in den letzten Wochen. Und vielleicht, wenn man auch noch ein bisschen nach vorne guckt, dass die Bundesregierung sich jetzt eben auch offenbar von Soziologen und Psychologen beraten lässt, eben wie lange man eigentlich ein Land so lahmlegen kann und welche Folgen daraus kommen. Und das finde ich, kann ich sagen, fühle ich mich als Bürger gut aufgehoben.
Ja, und genau das wird uns ja auch noch in dieser Sendung beschäftigen. Aber weil Sie am Anfang ja auch gesagt haben, es ist 50% Psychologie. Ja, also auch in der Wirtschaft natürlich, auch in dem, was uns im öffentlichen Leben passiert. Wie reagieren auch Politiker? Das macht ja auch etwas mit uns. Also wie fühlen wir uns da aufgehoben? Plötzlich sind so viele Wissenschaftler wie noch nie, glaube ich, zu sehen, auch präsent an vorderster Front. Katharina Hamberger nochmal zurück, die Bundesforschungsministerin. Gab es auch irgendwie neue Fakten, neue Vorstellungen in Sachen Impfstoff oder auch Forschungsergebnisse, Testverfahren?
Nein, da war man insgesamt sehr zurückhaltend. Also die Frage kam mehrfach auf, auch an Christian Drosten, wie das ist jetzt mit den Impfstoffen, mit den Medikamenten. Und er hat darauf verwiesen, dass man jetzt im Moment sehr pragmatisch vorgeht und guckt, dass man sehr viele Dinge, dass man Dinge sehr schnell testen kann, gucken kann, wie kann man sehr schnell an Patienten rangehen und dass es eben auch ein Vorteil sei eines solchen Netzwerkes, aber die Unikliniken und auch die Kliniken insgesamt schon sehr nah beieinander sind und man das dann eben macht. Er hat gesagt, es gibt ein paar Medikamente, bei denen man jetzt in Studien schon festgestellt hat, die könnten wirken, aber es gibt tatsächlich noch nicht das Medikament, von dem man jetzt sagt, das könnte es sein. Auch an Antikörpertests ist man dran, das wird die nächste Stufe sein, die sozusagen bei den Tests, bislang testet man ja eben, hat jemand die Krankheit, jetzt soll es dann Antikörpertests geben, hatte jemand schon die Krankheit und ist dann immun. Das kommt aber auch erst noch, also man ist quasi noch mitten auf dem Weg und noch nicht abgeschlossen.
Geduld ist auch so eine Tugend, die wir wahrscheinlich alle einfach noch lernen müssen. Vielen Dank, Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Knut Bergmann, ich freue mich gleich. Wir sprechen nämlich über die Exit-Strategie, auch so ein neues Wort, was wir lernen müssen in diesen Tagen. Knut Bergmann, Politikwissenschaftler und Publizist, ist Gast bei mir in der Stunde. Und jetzt wollen wir sprechen über die Exit-Strategie. Herr Bergmann, das ist auch so ein Wort, was wir lernen mussten, nicht in den letzten Tagen?
Ja, das gehört zu den Begriffen, wo wir jetzt alle tatsächlich dazu gelernt haben. Also insofern, Krisen bilden auch weiter.
Andreas Baum, mein Kollege, ist hier bei mir im Studio, um uns ein bisschen aufzuklären. Das Schlagwort macht ja die Runde Exit. FDP-Chef Christian Lindner hat es aufgebracht. Was ist denn damit gemeint? Und ja, welche Ideen kursieren da?
Ja, damit gemeint ist die Rückkehr zur Normalität oder einem solchen Konzept Bastelt Jens Spahn und sein Bundesgesundheitsministerium im Moment? Bis Ostern soll klar sein, wie detailliert wir zur Normalität zurückkehren sollen und möglicherweise auch wann und in welchen Schritten. Dass er das relativ zügig jetzt machen lässt in seinem Haus, hat auch den Grund nicht nur, dass das pragmatisch richtig ist, sondern es hat auch, spricht auch für ein gewisses, ja, rechtsstaatliches Bewusstsein von ihm. Er sagt nämlich, es ist ihm bewusst, dass dieser Eingriff in die Grundrechte der Bürger, die wir jetzt erleben, die sind in einem freiheitlichen Rechtsstaat nicht auf Dauer zu dulden von den Bürgern selbst. Und das ist auch richtig so. Wenn man ihnen die Rechte nimmt, muss man ihnen ganz genau sagen, bis wann und wann sie sie wie zurückbekommen. Das Gleiche gilt übrigens für die Übertragung der Kompetenzen, die der Bund sich nun von den Ländern genommen hat. Die werden irgendwann wieder zurück übertragen. Und da soll auch klar in einem Plan formuliert werden, wann und wie. Ganz besonders wichtig ist dabei Jens Spahn, dass die Risikogruppen, die jetzt gefährdet sind, geschützt werden, wenn wir alle wieder zur Normalität zurückkehren. Also Alte und Kranke, die müssen nämlich eventuell länger isoliert bleiben, vielleicht Monate oder noch länger. Und dafür werden jetzt detaillierte Konzepte erarbeitet. Ebenso arbeitet man daran, welche Therapien nützlich sind, nicht nur für Corona-Patienten, sondern eben auch für die Folgeschäden dieser Isolation und dem Lockdown. Ganz besonders wichtig ist ihm natürlich auch zu klären, wie man schnell an einen Impfstoff kommt. Und mittelfristig soll es dann, durch ihn initiiert, zu einer besseren Bevorratung von medizinischem Material kommen, also Schutzkleidung, Masken und so weiter. Dafür soll sein Ministerium sorgen. Um den Maskenkauf übrigens kümmert er sich, so hat er es gesagt, persönlich. All das soll jetzt viel, viel transparenter ablaufen als zum Beispiel 2015 in der Flüchtlingskrise. Daraus hat man gelernt aus den Fehlern. Zwang nützt nichts, sagt Jens Spahn. Der Verzicht auf Grundrechte muss durch Einsicht geschehen. Und ins gleiche Horn stößt Mario Ohofen, der Präsident des Bundesverbands der mittelständischen Wirtschaft, der sagt, wir müssen jetzt bald wie möglich die Arbeitsfähigkeit der mittelständischen Unternehmen sichern und genau erklären, wie wir zurückkommen zu einem normalen wirtschaftlichen Kreislauf.
Demgegenüber kann man noch vielleicht ergänzen, Innenminister Seehofer hat ja heute gewarnt, bis Ostern müsse man Disziplin halten und zwar eisern, keine Lockerung der Ausgangssperren, keine Exit-Strategie, solange man den Virus nicht im Griff hat. Herr Bergmann, sind solche Überlegungen über eine Exit-Strategie zu diesem Zeitpunkt berechtigt?
Berechtigt sind sie alle Male, weil in der Tat, es braucht da eine Perspektive. Eine der Fragen, die wir auch bekommen werden, ist einfach, da haben wir ja keine Erfahrung mit, wie lange kann man eigentlich eine Gesellschaft weitgehend lahmlegen? Und jetzt soziologisch würde man sagen, dass eben für die Konfiguration sozialer Ordnung Erwartungssicherheit ganz, ganz wichtig ist. Und diese Erwartungssicherheit haben wir momentan nicht, weil wir weder wissen, wie dieses Virus, wie schnell sich das in den Griff bekommen lässt, einerseits. Auf der anderen Seite, wir wissen auch, wenn wir auf die Zeitschiene gucken, nicht, wie die wirtschaftlichen Folgen dann sein werden. Also wir haben beispielsweise das Institut der Deutschen Wirtschaft eine Studie heute veröffentlicht, wo wir auch sagen, wir können es nicht genau berechnen, aber es gibt ein Positivszenario. Da rechnen wir jetzt eben mit einem Lockdown bis Ende April. Da werden wir im Jahr, über das Jahr hinweg sehen, dann einen BIP-Verlust von etwa 5%. Das ist so rund um
also
das,
Bruttoinlandsprodukt.
Genau, vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist so ungefähr von den finanziellen Auswirkungen her. Das ist nahe bei dem, was wir in der Finanzkrise vor 10 Jahren erlebt haben. Und das Negativszenario, was wir aufgemalt haben, sagt Lockdown bis Ende Juni. Und dann wird es etwa doppelt so teuer werden oder die Verluste werden doppelt so groß werden. Aber das heißt dann natürlich auch, dass die Gesellschaft nochmal ganz anders sich verhalten wird. Ich glaube schon, dass die meisten Menschen jetzt begriffen haben, nach einer gewissen, Vorlaufphase, wo man das gar nicht so richtig ernst genommen hat oder man auch gar nicht wusste, wie man das einschätzen sollte, das Virus, dass jetzt eigentlich alle sich so verstanden haben, okay, bis Ostern ist hier Feierabend. Aber ich wage mir eigentlich nicht vorzustellen, wenn es über Ostern hinausgeht und wenn es dann auch richtig warm wird, wir haben jetzt ja schon wirklich sehr schönes Wetter, und wenn es die Leute dann einfach rauszieht. Also das ist schon wirklich problematisch. Und da werden wir auch einen gesellschaftlichen Lernprozess
Genau, der auch Sie trifft. Sie arbeiten ja am Institut der Deutschen Wirtschaft in der Kommunikationsabteilung. Sie leiten das Berliner Büro auch. Man muss ja jetzt vielleicht nicht so zynisch sein wie der amerikanische Präsident, der ja gemeint hat, der Shutdown ist schlimmer als das Virus auf lange Sicht. Aber wer darf oder wer muss denn vielleicht sogar jetzt eine Diskussion über eine Exit-Strategie führen?
Diese Diskussion müssen wir alle führen. Also da ist tatsächlich jetzt Wissenschaft gefragt, da ist Politik gefragt. Da ist aber auch letztendlich Feuilleton gefragt. Und diese Diskussion wird ja zum Teil jetzt auch schon geführt. Also wenn man beispielsweise in der FAZ gestern war, ein Beitrag einer im Feuilleton einer ehemaligen Bundesverfassungsrichterin, die sich mit dieser Frage beschäftigt. Und am Ende werden wir natürlich da zu auch moralischen Bewertungen kommen müssen, die wir uns bisher haben so nicht vorstellen können oder sonst einfach nur in so extremen Debatten haben, wie beispielsweise um das Thema Sterbehilfe. Da gab es ja auch Anfang des Jahres im Bundestag eine Debatte zu. Das wird hochproblematisch. Und Sie haben jetzt gerade Donald Trump angesprochen. An der Stelle würde ich ihm, ich will jetzt nicht sagen, Recht geben. Ich finde es katastrophal, was da in den USA passiert. Und es schafft alles andere als Erwartungssicherheiten, die eine Gesellschaft jetzt braucht. Aber es gibt beispielsweise auch eine Studie der Universität Bristol, die für Großbritannien berechnet hat. Also bei allen Unsicherheiten, die da drin sind. Und man darf das auch alles nicht für bare Münze nehmen. Aber die eben sagen, dass eben bei ab einem dauerhaften Rückgang der Wirtschaftskraft von mehr als 6,5% die Selbstmordrate die Corona-Toten übersteigen würde. Und das sind natürlich Abwägungsfragen, wo wir uns in Deutschland zumal noch mal sehr, sehr schwierig mit tun, weil wir auch uns das Bundesverfassungsgericht aufgegeben hat und auch die Ethik sowieso, dass wir eben Tote nicht miteinander verrechnen können. Aber das ist eine Diskussion, die werden wir letztlich zu führen haben. Oder das ist zumindest das, was an vielen Diskussionen in der nächsten Zeit dann unterschwellig mitlaufen wird.
Wir werden Sie diskutieren hier. Herzlichen Dank erstmal soweit für Ihre Einschätzungen, Knut Bergmann. Sie bleiben uns ja Gott sei Dank noch ein bisschen erhalten in dieser Stunde. Knut Bergmann, Politikwissenschaftler, Publizist und am Institut der Deutschen Wirtschaft, leitet dort die Kommunikationsabteilung, ist mein Gast in dieser Stunde. Und bevor wir miteinander mehr ins Gespräch kommen, schalten wir zu Bettina Klein nach Brüssel. Die Bundeskanzlerin und ihre EU-Kollegen beraten nämlich heute. Und zwar Thema sind natürlich, kann man sich denken, die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Virus, auch die Lastwagenstaus an den innereuropäischen Grenzen und der gemeinsame Kampf natürlich in dieser Wirtschaftskrise. Bettina Klein, wie treffen die sich denn? Ich nehme mal an, auch nur virtuell.
Genau, das ist der große Trend und die neue Realität in Brüssel. Alles läuft per Videoschalte. Das ist, glaube ich, das Einschneidendste, dass es keine persönlichen Treffen mehr gibt, keine Ministertreffen, die hier regelmäßig zu allen Bereichen in Brüssel stattgefunden haben und auch keine Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Das wird wie heute alles per Videoschalte gemacht. Das hat zunächst mal auch prozedurale Veränderungen gebraucht, denn die gelten, diese Schalten, als informelle Treffen. Das heißt, es können keine Beschlüsse gefasst werden. Die Zustimmung muss dann jeweils anschließend im schriftlichen Verfahren gegeben werden. Es gibt natürlich Nachteile dabei, die sich nicht aufwiegen lassen. Also gerade diese Gipfeltreffen lebten natürlich von den persönlichen, auch vertraulichen Begegnungen zwischen Politikern am Rande, die eben auch manchmal einen Durchbruch bei schwierigen Fragen dann erst möglich gemacht haben. Mal schauen, ob das wirklich so unersetzlich ist am Ende. Ich persönlich glaube, wenn wir da irgendwie heil rauskommen aus dieser ganzen Geschichte, dann wird es auch einen enormen Innovationsschub geben auf so vielen Ebenen. Und man wird sehen, was man eigentlich alles nicht unbedingt braucht.
Aber im EU-Parlament geht es ja noch ziemlich steinzeitlich zu, oder? Wenn ich das richtig gehört habe.
Naja, heute auch. Eine ganz außergewöhnliche Premiere. Nur ganz wenige Abgeordnete heute bei dieser Sitzung hier im Parlamentssaal in Brüssel. Nur diejenigen, die auch sowieso in Brüssel leben, durften herkommen. Und das Parlament muss eben seine Zustimmung geben zu bestimmten Dingen, die schon entschieden sind. Das ist ja formal so vorgegeben. So, und diese Abstimmung wird jetzt also auch auf einem vorsintflutlichen Verfahren beruhen, nämlich die Abgeordneten zu Hause bei sich müssen die Stimmzettel ausdrucken, dann unterschreiben, dann abfotografieren oder scannen und dann per E-Mail wieder zurückschicken. Das ist natürlich auch aus Sicherheitsgründen keine ideale Variante. Man hat im Augenblick noch keine Alternative. Also alle sind hier auch natürlich in einem ständigen Lernprozess.
Knut Bergmann, wir gucken jetzt mal auf die Lage überhaupt in Europa, die sich uns ja in den letzten Tagen gezeigt hat. Zum Beispiel die letzten Meldungen. Die Erntehelfer können aus Polen nicht mehr kommen. Es gibt dort, wenn sie kommen, müssen sie dann, wenn sie zurückgehen, in Quarantäne. Die Pendler im Saarland sind betroffen. Das heißt, es stellt sich ja irgendwie heraus, jedes Land guckt erstmal nur auf sich und Europa ist, ja, ich hätte fast gesagt, Geschichte.
Also ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass jedes Land da erstmal auf sich guckt, zumal ja die europäischen Regelungsmechanismen, die jetzt in einer solchen Krise sofort hilfreich sein könnten, fehlen. Also das ist ja auch ein generelles Problem von mangelnder Koordination auf supranationaler Ebene. Aber vielleicht kann man das trotzdem umdrehen. Also wir sehen natürlich jetzt, dass wir in Europa vielfältig miteinander verflochten sind und eben nicht nur ökonomisch, sondern es werden auch Liebesbeziehungen über Grenzen hinweg geführt und es gibt diesen kleinen und großen Grenzverkehr. Jacques Delors war das, glaube ich, der ehemalige EU-Ratspräsident, Kommissionspräsident, hatte mal gesagt, eben, wenn man jungen Menschen, die halt keinen Krieg erlebt haben in Europa, wenn man denen den Wert von Europa verdeutlichen will, muss man einfach nur mal für 2 Tage die Grenzen dicht machen. Und wir haben jetzt tatsächlich, also schon meine Generation, ich bin Anfang der 70er Jahre geboren, kenne halt Europa letztendlich nur mit offenen Grenzen und gut, ich habe das noch mit den unterschiedlichen Währungen erlebt, aber zumindest mit den offenen Grenzen, dass man relativ einfach innerhalb Europas reisen konnte. Und vielleicht ist auch das etwas, was wir aus der Krise mitnehmen können. Sie wird irgendwann vorbei sein und ich hoffe, dass Europa da eher gestärkt raus hervorgehen wird und dass wir auch vielleicht dann etwas mehr lernen, was dieses Europa, dieses gemeinsame Europa wert ist.
Aber es ist schon ein zynischer Streich der Geschichte, wenn man sich überlegt, genau an diesem Tag vor 25 Jahren ist das Schengen-Abkommen in Kraft getreten. Also genau diese Reisefreiheit, diese Bewegung ja in Europa. Und nun sozusagen sind die Grenzen wieder dicht. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich das sehe, dass da auch alte Fronten wieder aufbrechen. Gerade wenn wir uns zum Beispiel die Europäische Währungsunion irgendwie angucken. Also das entschlossene Handeln auch in so einer Krise. Man ist sich ja überhaupt nicht darüber einig, ob man gemeinsam neue Schulden aufnimmt. Also ich sage nur das Stichwort Corona-Bonds.
Das stimmt
schon, ja.
Das ist so,
wenn ich erst muss was dazu sagen.
Gerne, erstmal
sagen darf. Ich sortiere hier mal ein bisschen. Ich würde erstmal grundsätzlich Herrn Bergmann auch zustimmen bei seiner Analyse, dass das möglicherweise am Ende auch eine Stärkung Europas bedeuten kann. Wie gesagt, wenn wir hier nicht zu größeren, massiveren Verwerfungen kommen. Und ich glaube auch, wie unter einem Brennglas, und das ist bei jeder Krise so und bei dieser ganz besonders, weil sie auch so herausfordernd ist, man sieht die Probleme, die wir haben, wie unter einem Brennglas. Die gute Seite ist, man kann dann auch anfangen, die abzuräumen. Wir haben jetzt wirklich gesehen, nach den nationalen Egoismen, die Ursula von der Leyen übrigens eben im Europaparlament zum ersten Mal auch sehr scharf kritisiert hat, wir haben gesehen, wohin das führt und danach letzten Endes haben sich doch wieder alle um dieses Projekt Europa ja herumgruppiert. Corona-Bonds, das ist nochmal eine andere Frage, das ist ein großes, wichtiges Streitthema. Es kann sein, dass das nochmal sehr stark aufflammt. Aber im Augenblick sieht man ja auch, was alles nur Europa leisten kann, zum Beispiel. Und was die Schengen-Frage angeht, natürlich, wir sehen jetzt, wie viele Dinge noch in nationalen Kompetenzen liegen. Dazu gehört die Grenzregelung, dazu gehört Gesundheitspolitik. Und man wird hier auch dazu lernen, denke ich, und auch die Konsequenzen ziehen. Also es ist durchaus auch eine Chance für Europa und hier das europäische Projekt für tot zu sagen, das halte ich auch für sehr verfrüht.
Herr Bergmann, wie sehen Sie das? Doch eine Chance? In der Krise?
Auf jeden Fall. Also in jeder Krise ist eine Chance. Und manchmal braucht es eben auch Krisen, um tatsächlich zu nachhaltigen Veränderungen zu kommen. Das ist ein Zitat von Milton Friedman, wenn ich da einen Ökonomen einflechten darf. Aber das, was sich jetzt mit den Corona-Bonds, also mit der Diskussion um die Corona-Bonds zeigt auf europäischer Ebene, zeigt ja schon, dass man eine ganze Reihe von Lektionen gelernt hat aus der Euro-Krise vor 8 Jahren. Jetzt wird schnell gehandelt und es gibt auch interessanterweise unter Ökonomen kaum einen ideologischen Streit darum. Das ist vor 8 Jahren völlig anders gewesen. Jetzt ist es natürlich ein politischer Streit. Nur man darf nicht vergessen, das hatte Frau Klein ja auch indirekt angesprochen, diesen Rückzug ins Nationale und Verwerfung auf einer populistisch-nationalstaatlichen Ebene innerhalb der europäischen Gemeinschaft haben wir schon die letzten 5, 6 Jahre immer wieder erleben brauchen. Also da muss man nur die Namen den Namen Orban nennen, um zu wissen, was damit gemeint ist. Und meine Hoffnung wäre tatsächlich, dass sich das eben nicht weiter verstärkt, sondern dass da diese Krise dann tatsächlich zu einer Chance wird.
Knut Bergmann, Politikwissenschaftler, Publizist, zu Gast hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie haben vor 2 Jahren ein Buch veröffentlicht mit Wein Staat machen, eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ist Wein auch in dieser Krise unverzichtbar?
Unbedingt. Also da wir jetzt ja alle zu Hause bleiben müssen, hilft alles, was Freude macht. Und abends so ein Glas, das halte ich da schon für ganz zielführend. Also ich persönlich habe die Fastenzeit auch schon deshalb im Einvernehmen mit meiner Frau beendet.
Wir haben ja eine ganz merkwürdige Auffassung hier noch. Die ist noch nicht ganz so schlimm wie in den USA. Politik und Alkohol in der Öffentlichkeit wird ja da peinlichst vermieden. Das sieht dann privat ganz anders aus. Und auch das sieht man ja in Frankreich völlig anders. Was würden Sie denn den Politikern empfehlen? Mal ein Glas Rotwein nach der Sitzung?
Das gibt es ja schon. Da hatte ja auch Frau Klein vorhin in dem Take aus Brüssel darauf hingewiesen, dass jetzt durch diese Form von Krisenpolitik an den europäischen Gipfeln das Nebenher, was man da so zwischenmenschlich erledigen kann, fehlt. Und da hilft natürlich auch das gemeinsame Glas Wein sehr. Wobei also mein Buch, das beschäftigt sich letztlich mit der Frage, inwieweit man Staatsrepräsentation über Wein betreiben kann. Da sind auch die Franzosen absolut vorbildlich bei. Und man kann tatsächlich eben, das ist so ein ganz kleiner Teil von Diplomatie, man kann eben auch mit Wein kommunizieren, man kann mit gastrosophischen Signalen kommunizieren. Also wenn man beispielsweise an Helmut Kohl früher denkt, der dann Staatsgäste in die Pfalz zum Saumagen entführte. Das hat natürlich eine regionale Geschichte dann jeweils erzählt. Da sind wir in Deutschland leider relativ zurückhaltend. Irgendwie schätzt der Deutsche mehr Masse als Klasse und sieht es seinen Politikern also auch nicht wirklich nach, wenn sie in ein Drei-Sterne-Restaurant gehen.
Die Kanzlerin ist ja kürzlich beim Einkaufen gesichtet worden, da in einem kleinen Laden bei ihr in der Nähe. Es hat eine große Boulevardzeitung natürlich irgendwie aufgegriffen, hat den Einkaufskorb fotografiert und sie durften dann die Weinkäufe analysieren. Angeblich 4 Flaschen Rotwein, keine deutschen.
Ja, in der Tat. Also ich glaube, dass das eine ganz bewusste Inszenierung von Frau Merkel gewesen ist, dass sie selber einkaufen geht. Das ist jetzt auch nicht nur der Wein, der vielleicht das Signal geht, gönnt euch mal was. Mhm. Und der Rotwein, der dabei war, war auch ein italienischer Rotwein aus dem Piemont, also die Gegend oberhalb von nördlich von Mailand, die ja vom Coronavirus am stärksten betroffen ist. Da gehe ich tatsächlich davon aus, dass das tatsächlich als eine Solidaritätsgeste gewesen ist. Aber auch sonst, sie hatte in ihrem Warenkorb 2 Rollen Klopapier. Kein Mensch kauft 2 Rollen Klopapier nur und ein Handreinigungsmittel. Und das ist pädagogisch dann schon sehr wertvoll gewesen, was sie da gemacht hat.
Vielen Dank. Knut Bergmann, Politikwissenschaftler, Publizist. Schönen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unsere Sendung heute Abend. Und bleiben Sie gesund.
Sehr gern. Danke Ihnen.